Jeden Mittwoch nehmen wir euch mit in eine nicht allzu ferne Stadt, zu einer nicht allzu fremden Firma, direkt in den Maschinenraum der digitalen Gesellschaft, in die IT-Abteilung. Die Legende vom verschwundenen Semikolon.
Das System ist down,
keuchte Markus, als er in mein Büro stürmte, als hätte er gerade einen Marathon absolviert.
Komplett. Total. Nichts geht mehr.
Nun muss man wissen, dass in der IT-Welt down ein relativer Begriff ist. Für manche bedeutet down, dass eine Website 3 Sekunden länger lädt als gewöhnlich. Für andere bedeutet es, dass die Kaffeemaschine streikt. Aber der Ausdruck in Markus' Gesicht ließ mich das Schlimmste befürchten.
Was genau ist passiert?
Fragte ich, während ich bereits aufstand und meine mentale Checkliste für Katastrophenfälle durchging. Serverstatus prüfen, Netzwerkverbindungen testen, Backup-Systeme aktivieren, Kaffee aufsetzen, viel Kaffee, Alibi für den Vorstand vorbereiten, LinkedIn-Profil aktualisieren.
Wir haben das neue Feature für die Patientenverwaltung ausgerollt, erklärte Markus, während wir den Flur hinunter zum Entwicklungsbereich eilten. Alles lief glatt, die Tests waren grün, das Deployment schien erfolgreich. Und dann, puff, schwarzer Bildschirm. Bei allen Nutzern. Gleichzeitig.
Puff ist kein technischer Begriff, den man in IT-Handbüchern findet. Aber jeder, der lange genug in der Branche arbeitet, kennt dieses Puff. Es ist das Geräusch, das deine Karriere macht, wenn sie in Rauch aufgeht. Im Entwicklungsbereich herrschte die besondere Art von kontrolliertem Chaos, die entsteht, wenn hochintelligente Menschen mit Zugang zu Kaffee und Tastaturen kollektiv in Panik geraten. Auf den Bildschirmen flackerten Fehlermeldungen, Konsolenfenster und verzweifelte Google-Suchen nach »Warum ist meine Anwendung plötzlich tot?« und »Wie erkläre ich dem Chef, dass ich das System zerstört habe und Jobs für Ex-Programmierer ohne Referenzen?«
»Was haben wir?«
fragte ich in die Runde, bemüht, ruhig zu klingen. »Als IT-Leiter ist es deine Aufgabe, in Krisensituationen die Ruhe zu bewahren. Selbst wenn du innerlich bereits deinen Lebenslauf aktualisierst und überlegst, ob professioneller Hundegassigeher eine realistische Karrierealternative ist.«
»Die Anwendung startet nicht mehr«, erklärte Sarah. »Wir bekommen eine kryptische Fehlermeldung, die keinen Sinn ergibt. Etwas mit unverwarteter Token.«
Ich nickte weise, als würde ich sofort verstehen, worum es ging. In Wirklichkeit hatte ich keine Ahnung, was ein Unexpected Token sein sollte. Klang für mich wie etwas aus einem Fantasy-Roman. Oder wie der Name einer Indie-Band.
»Habt ihr versucht, das letzte Update zurückzurollen?«
fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits ahnte. Zurückrollen ist immer das Erste, was man versucht. Wie? Hast du es aus- und wieder eingeschaltet? Bei IT-Support anrufen.
Natürlich, antwortete Markus. Das war das Erste, was wir versucht haben. Aber es funktioniert nicht. Irgendetwas blockiert den Rollback-Prozess.
Großartig. Nicht nur war unser System tot, es weigerte sich auch noch wiederbelebt zu werden. Das ist in etwa so, als würde dein Auto nicht nur liegen bleiben, sondern auch noch die Türen verriegeln und die Musikanlage auf volle Lautstärke drehen.
Okay,
sagte ich und atmete tief durch.
Fangen wir von vorne an. Was genau habt ihr geändert?
Ich setzte mein »Ich bin ein kompetenter IT-Leiters« Gesichtsausdruck auf, den ich vor dem Spiegel geübt hatte. Die nächsten Minuten verbrachten wir damit, den Code durchzugehen, der für das Chaos verantwortlich sein könnte. Es war ein Feature zur Verbesserung der Patientendatensuche, eigentlich eine simple Sache. Ein paar neue API-Endpunkte, eine überarbeitete Suchfunktion, nichts, was das gesamte System zum Absturz bringen sollte.
»Das ergibt keinen Sinn«,
murmelte ich, während ich durch die Codezeilen scrollte und so tat, als würde ich sie verstehen. In Wirklichkeit sah ich nur eine Mischung aus Buchstaben, Zahlen und seltsamen Symbolen, die für mich genauso gut ägyptische Hieroglyphen hätten sein können.
Diese Änderungen sollten isoliert sein. Sie sollten nicht das gesamte System beeinflussen.
Genau das haben wir auch gedacht, sagte Sarah. Wir haben alle Testprotokolle durchgesehen. Alles war grün. Jeder Test hat bestanden.
Ich rieb mir die Augen. In der IT gibt es eine ungeschriebene Regel. Wenn etwas nicht funktioniert, obwohl es funktionieren sollte, liegt das Problem meistens an einer Kleinigkeit, die so offensichtlich ist, dass sie jeder übersieht.
Lasst uns methodisch vorgehen,
schlug ich vor, hauptsächlich weil es professionell klang und mir nichts Besseres einfiel.
Wir teilen uns auf. Markus, du überprüfst die Frontend-Komponenten. Sarah, du nimmst dir die Backend-Services vor. Ich schaue mir die Deployment-Logs an.
Was bedeutete, dass ich in meinem Büro sitzen und so tun würde, als würde ich etwas Wichtiges tun? Während ich in Wirklichkeit hoffte, dass mein Team das Problem lösen würde, bevor jemand merkte, dass ich keine Ahnung hatte.
Und Kevin?
Ich suchte nach unserem Infrastrukturspezialisten, der in einer Ecke saß und mit leerem Blick auf seinen Bildschirm starrte.
Kevin, überprüf die Servermetriken. Vielleicht haben wir ein Ressourcenproblem.
Die nächsten Stunden verschwammen zu einem Wirbel aus Kaffee, Codezeilen und zunehmender Verzweiflung. Jede Spur, der wir folgten, führte in eine Sackgasse. Jede Theorie, die wir aufstellten, wurde durch die Realität widerlegt. Es war, als würden wir versuchen, ein Puzzle zu lösen, bei dem jemand die Hälfte der Teile versteckt und die andere Hälfte in die falsche Schachtel gelegt hatte. Irgendwann gegen Mitternacht, wir hatten inzwischen so viel Kaffee konsumiert, dass unsere Blutgruppe von A+ zu Arabica gewechselt war, lehnte ich mich zurück und starrte an die Decke. Mein Gehirn fühlte sich schwer und müde an.
»Wir übersehen etwas«,
sagte ich zu niemandem Bestimmten.
»Etwas Einfaches. Etwas Offensichtliches.«
Ich sagte es hauptsächlich, weil es in Filmen immer der Moment ist, in dem der Held eine plötzliche Erleuchtung hat. In der Realität hatte ich keine Ahnung, was wir übersahen, aber es klang gut.
»Vielleicht ist es ein Zeichen«, murmelte Kevin. »Vielleicht sollten wir alle Bauern werden. Oder Bäcker. Oder irgendetwas, das nicht mit Computern zu tun hat.«
»Bauern haben auch Computer«, bemerkte Sarah. »Moderne Landwirtschaft ist hochgradig digitalisiert.«
»Dann eben Mönche«,
schlug Kevin vor.
»In einem abgelegenen Kloster. Ohne WLAN. Ich glaube nicht, dass du das Zölibat durchhalten würdest«,
sagte ich zu Kevin.
»Du wirst ja schon nervös, wenn dein WLAN für 5 Minuten ausfällt.«
Ich ignorierte die zunehmend existenziellen Berufswünsche meines Teams und konzentrierte mich wieder auf das Problem. Was übersahen wir? Wahrscheinlich etwas so Offensichtliches, dass wir uns alle wie komplette Idioten fühlen würden, wenn wir es entdeckten. So wie damals, als wir 2 Tage lang nach einem Netzwerkproblem suchten, nur um festzustellen, dass jemand über das Kabel gestolpert war und es aus der Wand gezogen hatte.
Lasst uns noch einmal von vorne anfangen,
sagte ich.
Was wissen wir mit Sicherheit?
Das System funktionierte vor dem Update,
sagte Markus.
Nach dem Update funktioniert es nicht mehr,
fügte Sarah hinzu.
Die Fehlermeldung deutet auf ein Syntaxproblem hin,
sagte Kevin.
Aber alle Tests waren erfolgreich,
erinnerte ich sie.
Das bedeutet, der Code wurde kompiliert und ausgeführt, bevor er in die Produktion ging.
Es sei denn, zwingend Sarah langsam, es sei denn, der Fehler ist in einem Teil des Codes, der von den Tests nicht abgedeckt wird.
Wir schauten uns an. Das war eine Möglichkeit. Unsere Testabdeckung war gut, aber nicht perfekt. Es gab immer blinde Flecken, Codepfade, die nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt wurden.
Okay,
sagte ich, plötzlich wieder voller Tatendrang, als hätte ich die ganze Zeit einen brillanten Plan gehabt.
Lasst uns alle Dateien identifizieren, die geändert wurden, aber nicht vollständig durch Tests abgedeckt sind.
Diese Analyse führte uns zu einer Liste von 5 Dateien. 5 Nadeln in einem Heuhaufen aus Tausenden von Codezeilen. Es war ein Anfang. Ich tat so, als hätte ich genau dieses Ergebnis erwartet, obwohl ich in Wirklichkeit überrascht war, dass wir überhaupt etwas gefunden hatten. Wir teilten die Dateien unter uns auf und begannen, sie Zeile für Zeile durchzugehen. Es war mühsame, undankbare Arbeit. wie das Korrekturlesen eines Telefonbuchs auf der Suche nach einer falsch geschriebenen Nummer. Ich starte auf den Code, las ihn noch einmal und noch einmal. Und dann sah ich es, oder besser gesagt, ich sah es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich suchte, aber irgendetwas an dieser Zeile sah falsch aus. Wie wenn man ein Wort so lange anstarrt, bis es nicht mehr wie ein echtes Wort aussieht.
Oh mein Gott.
Zwingend flüsterte ich hauptsächlich, um dramatisch zu wirken.
Was? Fragten drei Stimmen gleichzeitig.
Ein fehlendes Semikolon,
sagte ich ungläubig, nachdem ich endlich erkannt hatte, was fehlte.
In der Return-Zeile fehlt ein verdammtes Semikolon.
Ich sagte es mit der Autorität eines Mannes, der genau wusste, dass ein fehlendes Semikolon ein Problem sein könnte, obwohl ich in Wirklichkeit keine Ahnung hatte, ob das überhaupt wichtig war. Sie starrten mich an, als hätte ich gerade verkündet, dass ich außerirdisches Leben entdeckt hätte.
Das kann nicht sein,
sagte Markus schließlich.
JavaScript braucht keine Semikolons am Zeilenende. Der Parser fügt sie automatisch ein.
Normalerweise ja,
stimmte ich zu, als hätte ich das schon immer gewusst. In Wirklichkeit hatte ich keine Ahnung, dass JavaScript keine Semikolons brauchte. Was zum Teufel ist ein Parser?
Aber in diesem speziellen Fall, mit dieser speziellen Syntax und diesem speziellen Kontext, verwirrt das fehlende Semikolon den Parser. Er interpretiert die nächste Zeile als Teil des Return-Statements, was zu einem Syntaxfehler führt.
Ich hatte keine Ahnung, ob das stimmte, aber es klang technisch genug, um überzeugend zu sein.
Aber warum haben die Tests das nicht gefangen?
Fragte Sarah.
Weil dieser spezielle Codepfad in den Tests nicht ausgeführt wird,
erklärte ich, immer selbstsicherer werdend.
Die Tests simulieren erfolgreiche API-Aufrufe, aber in der Produktion gibt es Fälle, in denen die API fehlschlägt und der Catch-Block ausgeführt wird.
Ich war jetzt voll im Bullshit-Modus, aber es klang gut, chefmäßig kompetent. Wir starrten alle auf die Zeile Code, die unser gesamtes System lahmgelegt hatte. Ein fehlendes Semikolon, ein winziges Interpunktionszeichen, nicht größer als ein Fliegenschiss auf dem Bildschirm.
3 Tage,
sagte Kevin langsam.
Wir haben 3 Tage damit verbracht, nach einem fehlenden Semikolon zu suchen.
Willkommen in der IT,
erwiderte ich trocken.
Wo wir Probleme lösen, von denen normale Menschen nicht einmal wissen, dass sie existieren.
Ich fügte das fehlende Semikolon hinzu, committete die Änderung und startete den Deployment-Prozess neu. Wir saßen schweigend da, während das System neu gebaut und ausgerollt wurde, keiner von uns bereit zu hoffen, dass eine so lächerlich einfache Lösung tatsächlich funktionieren würde. Der Bildschirm flackerte, als die Anwendung neu geladen wurde. Und dann, wie durch ein Wunder, erschien die Benutzeroberfläche. Das System war wieder online. Ein fehlendes Semikolon hatte uns 3 Tage unseres Lebens gekostet. 3 Tage, die wir nie zurückbekommen würden. 3 Tage, in denen wir hätten produktiv sein können oder Netflix schauen.
Ich brauche einen Drink,
sagte Kevin.
Ich brauche eine Woche Urlaub,
sagte Sarah.
Ich brauche eine neue Karriere,
sagte Markus. Was ich brauchte, war eine Erklärung für unseren CEO, warum unser System 3 Tage lang ausgefallen war. Eine Erklärung, die nicht mit »Wir haben ein Semikolon vergessen« begann. Denn das würde in etwa so klingen, als würde ein Chirurg sagen, »Ups, ich habe vergessen, den Patienten zuzunähen.«
»Ich werde dem Vorstand sagen, dass es ein komplexes Syntaxproblem in einem kritischen Kommunikationsmodul war«, sagte ich. »Das klingt besser als »Wir haben ein Komma vergessen.«
»Semikolon«,
korrigierte mich Sarah.
»Was auch immer«,
sagte ich.
»Für den Vorstand ist das sowieso alles chinesisch.«
Am nächsten Morgen, nach ein paar Stunden unruhigen Schlafs auf der Bürocouch, stand ich vor dem Vorstand und erklärte in bewusst vagen technischen Begriffen, was passiert war. Ich hatte mir extra eine neue Krawatte angezogen, um seriöser zu wirken. Als ob eine Krawatte den Unterschied machen würde, wenn man erklären muss, dass ein fehlendes Satzzeichen das Unternehmen 3 Tage lang lahmgelegt hat.
Es war ein subtiler Syntaxfehler in einem kritischen Kommunikationsmodul,
sagte ich, was technisch gesehen nicht gelogen war.
Der Fehler trat nur unter bestimmten Bedingungen auf, die in unserer Testumgebung nicht reproduziert werden konnten.
Ich warf ein paar weitere technische Begriffe ein, um zu verschleiern, wie lächerlich einfach das Problem tatsächlich war. Asynchrone Prozessverarbeitung, Token-Validierungsfehler, Parser-Konflikt, Begriffe, die beeindruckend klangen, aber in diesem Zusammenhang absolut nichts bedeuteten. Die Vorstandsmitglieder nickten mit dieser speziellen Mischung aus Verwirrung und Desinteresse. Die Menschen zeigen, wenn sie etwas nicht verstehen, aber auch nicht zugeben wollen, dass sie es nicht verstehen.
Und wie stellen Sie sicher, dass so etwas nicht wieder passiert?
Fragte der CEO schließlich. Eine ausgezeichnete Frage. Wie verhindert man, dass ein Entwickler vergisst, ein Semikolon zu setzen? Wie schützt man sich vor der grundlegenden menschlichen Fehlbarkeit, die dazu führt, dass wir Dinge übersehen, die direkt vor unserer Nase liegen?
Wir implementieren zusätzliche statische Code-Analyse-Tools,
sagte ich, was tatsächlich eine vernünftige Idee war, die mir in diesem Moment eingefallen war.
Diese Tools erkennen automatisch solche subtilen Syntaxfehler, bevor der Code in die Produktion gelangt.
Ich fügte hinzu.
Außerdem verbessern wir unsere Testabdeckung, um sicherzustellen, dass alle Codepfade getestet werden, auch die, die nur in Fehlerfällen ausgeführt werden.
Der CEO nickte zufrieden. Die anderen Vorstandsmitglieder taten es ihm gleich, wahrscheinlich froh, dass sie nicht mehr so tun mussten, als würden sie verstehen, wovon ich rede.
Gut,
sagte der CEO.
Sorgen Sie dafür, dass so etwas nicht wieder passiert.
Natürlich,
antwortete ich mit einem selbstsicheren Lächeln, das ich jahrelang vor dem Spiegel geübt hatte. Das »Ich habe alles unter Kontrolle« Lächeln, das ich aufsetze, wenn ich in Wirklichkeit innerlich schreie. Als ich später zu meinem Team zurückkehrte, saßen sie alle an ihren Schreibtischen, erschöpft, aber erleichtert, dass der Albtraum vorbei war.
»Wie lief es?«
fragte Sarah.
»Sie haben alles geschluckt«,
sagte ich.
Wir implementieren jetzt statische Code-Analyse-Tools und verbessern unsere Testabdeckung.
Das hätten wir sowieso tun sollen,
bemerkte Kevin.
Ja, aber jetzt haben wir die offizielle Genehmigung des Vorstands,
erwiderte ich.
Und das Budget dafür.
Wir schauten uns an, ein Team, das gerade durch die Hölle gegangen war und zurückgekehrt war, um davon zu erzählen. Ein Team, das 3 Tage damit verbracht hatte, nach einem fehlenden Semikolon zu suchen. Ein Team, das jetzt wusste, dass selbst die kleinsten Details katastrophale Auswirkungen haben können.
»Wir sollten das feiern«,
schlug Markus vor.
»Heute Abend in der Bar gegenüber.«
»Gute Idee«,
stimmte ich zu.
»Die erste Runde geht auf mich.«
»Und die zweite auf den, der das Semikolon vergessen hat«,
fügte Kevin hinzu. Wir lachten alle, obwohl keiner von uns wirklich wusste, wer der Schuldige war. In der Softwareentwicklung ist es oft schwer, einen einzelnen Verantwortlichen zu finden. Code wird geschrieben, überprüft, zusammengeführt, verändert, refaktoriert. Ein kollektives Werk, bei dem die Grenzen zwischen meinem Code und deinem Code verschwimmen. Später am Abend, als wir in der Bar saßen, Bier tranken und über andere IT-Katastrophen lachten, die wir erlebt hatten, dachte ich darüber nach, wie absurd unser Beruf manchmal sein kann. Wie wir Tage damit verbringen können, nach einem fehlenden Zeichen zu suchen, das kleiner ist als der Punkt am Ende dieses Satzes. Wie wir in einer Welt leben, in der ein winziger Fehler ein ganzes System zum Einsturz bringen kann. Aber ich dachte auch daran, wie befriedigend es ist, wenn man endlich die Lösung findet. Wenn man nach Tagen der Frustration und Verzweiflung plötzlich diesen Moment der Klarheit hat, in dem alles Sinn ergibt. Es ist wie ein Rätsel zu lösen, ein Mysterium zu entschlüsseln, ein Detektiv zu sein in einer Welt aus Code und Logik. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir alle in der IT bleiben. Trotz der Frustration, trotz der schlaflosen Nächte, trotz der absurden Probleme, die wir lösen müssen. Weil es nichts Vergleichbares gibt zu dem Gefühl, wenn man endlich das fehlende Semikolon findet und das System wieder zum Leben erweckt. Als ich nach Hause kam, fragte meine Frau:
»Wie war dein Tag?«
Ich überlegte kurz. Wie erklärt man jemandem, der nicht in der IT arbeitet, dass man 3 Tage damit verbracht hat, nach einem fehlenden Semikolon zu suchen? Wie vermittelt man die Absurdität und gleichzeitig die Wichtigkeit dieser Aufgabe?
Interessant,
sagte ich schließlich.
Wir haben ein kleines Problem gelöst, das große Auswirkungen hatte.
Das klingt wichtig,
sagte sie, offensichtlich ohne wirkliches Interesse.
War es?
Srenja, antwortete ich.
In der IT sind es oft die kleinsten Dinge, die den größten Unterschied machen.
Und das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe. In einer Welt, die von Technologie angetrieben wird, können die kleinsten Details die größten Konsequenzen haben. Ein fehlendes Semikolon kann ein ganzes System zum Absturz bringen. Ein übersehener Fehler kann Tage an Arbeit kosten, aber am Ende des Tages ist es unsere Aufgabe, diese Details zu finden und zu korrigieren, egal wie klein sie sind. Denn in der IT ist nichts zu klein, um wichtig zu sein. Nicht einmal ein Semikolon. Damit endet diese Geschichte. Und wir freuen uns auf nächsten Mittwoch. Dann nehmen wir euch wieder mit in eine nicht allzu ferne Stadt, zu einer nicht allzu fremden Firma, direkt in den Maschinenraum der digitalen Gesellschaft, in die IT-Abteilung.